Liebe Geschwister, ich begrüße euch alle recht herzlich zu dieser Bibelstunde. Und wie gesagt, heute Morgen, ich fand die Losung des heutigen Tages treffend für unseren Dienst. Ich wiederhole sie dann auch gerne nochmal. Sie steht im Psalm 113, Vers 5 bis 7. Wer ist dem Herrn gleich, unserem Gott, der hoch droben thront, der tief hinunterschaut auf Himmel und Erde, der aus dem Staub den Geringen aufrichtet? Du bist gerade auf Zeit für die Lehrtext. Ja, aber auch der heutige Lehrtext ist wichtig. Und diesen lesen wir heute Abend aus dem Philipperbrief des Apostel Paulus, Kapitel 2, Vers 6 und Vers 7. Eigentlich sehr bekannte Wörter. Über was da geschah, als Jesus Mensch werd. Philipper 2, Vers 6 bis 7. Jesus Christus, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerste zichzelf und nahm Knechtsgestalt an und wurde in allem den Menschen gleich. Kommt, lasst uns ihm anbeten. Nun sind wir vor dir versammelt, lieber Heiland Jesus Christus, und wir freuen uns darüber. Wir wollen dir auch dafür Dank sagen. Aber manchmal ist es so, Herr, dass wir wenig in deinen Namen und alles in unseren Namen tun. Unser Name soll geehrt und groß sein. Von unseren Namen sollen die anderen reden. Gerne möchten wir gelobt werden. Dankbarkeit der Menschen ist uns wichtiger als der Ruhm bei dir, Herr. Wirke, dass wir nicht aus uns, sondern deine Ehre in den Mittelpunkt unseres Lebens stellen, wie Christus das gemacht hat. Lehr uns mit unseren Tun dich zu preisen und uns auch gegenseitig darin ein bisschen mitzunehmen. Ja, gerade deshalb sind wir hier. Wir wollen dich bitten, dass es heute Abend für uns zum Segen wird, dass wir Dinge erkennen aus deinem Wort, Heer, und dass du uns ansprichst in unserer Situation. Das wird nur dann gelingen können, wenn du uns deinen Segen schenkst. Gnädiger Gott, du allein kannst unseren Geist öffnen, unser Herz erwärmen und unseren Willen stärken und lenken, damit wir dein Wort lieben und auch darauf reagieren. Wirst du diese guten Dinge jetzt für uns tun? Darum wollen wir dich gnädiglich bitten, Herr. Amen. Also mit Titus 2 haben wir letzte Woche angefangen und heute Abend komme ich mit etwas Allgemeineres. Und surprise, surprise, dafür wollen wir erstmal lesen, nicht ein Brief von Paulus, aber den dritten Brief des Johannes. Den dritten Brief des Johannes. Kannst du schon ein bisschen nachdenken, was das mit dem Thema heute Abend zu tun hat? Maria, willst du mit uns lesen? Der dritte Johannes.
Bitte. Der Älteste an Gaius, dem Lieben, den ich lieb habe in der Wahrheit. Mein Lieber, ich wünsche, dass es dir in allen Dingen gut gehe und du gesund seist, so wie es in deiner Seele gut geht. Denn ich habe mich sehr gefreut, als die Brüder kamen und Zeugnis gaben von deiner Wahrheit, wie du ja lebst in der Wahrheit. Ich habe keine größere Freude, als die zu hören, dass meine Kinder in der Wahrheit leben. Mein Lieber, du handelst treu in dem, was du an den Brüdern tust, zumal an den Fremden, die deine Liebe bezeugt haben vor der Gemeinde. Und du wirst gut daran tun, wenn du sie weiter geleitest wie es würdig ist vor Gott. Denn um seines Namens willen sind sie ausgezogen und nehmen den Heiden nichts an. Und nehmen von den Heiden nichts an. Solche wollen wir nun aufnehmen, damit wir Gehilfen der Wahrheit werden. Ich habe der Gemeinde kurz geschrieben, aber Diotrephes, der unter ihnen der Erste sein will, nimmt uns nicht auf. Darum will ich ihn, wenn ich komme, erinnern an seine Werke, die er tut. Denn er macht uns schlecht mit bösen Worten und begnügt sich noch nicht damit. Er nimmt selbst die Brüder nicht auf und hindert auch die, die es tun wollen, und stößt sie aus der Gemeinde. Mein Lieber, folge nicht dem Bösen nach, sondern dem Guten. Wer Gutes tut, der ist von Gott. Wer Böses tut, der hat Gott nicht gesehen. Demetrius hat ein gutes Zeugnis von jedermann und von der Wahrheit selbst. Und auch wir sind Zeugen und du weißt, dass unser Zeugnis wahr ist. Ich hätte dir viel zu schreiben, aber ich wollte nicht mit Tinte und Feder an dich schreiben. Ich hoffe aber bald dich zu sehen, dann wollen wir mündlich miteinander reden. Friede sei mit dir. Es grüßen euch die Freunde. Grüßt die Freunde, jeden mit Namen.
Amen. Danke. Es könnte eigentlich gemütlich der Gaiusbrief heißen, hè? Statt der dritte Johannesbrief. Also, habe gesagt, etwas Allgemeineres. Denn ich möchte etwas sagen über, ich habe es in Anführungszeichen hier gesetzt, über das Coaching für den Dienst im Reich Gottes. Warum komme ich mit diesem allgemeinen Punkt? Und ich mache es gerne, hè? Ich habe das auch beim ersten Kapitel gemacht, bevor ich den Text auslege, dass ich ein bisschen was Allgemeineres sage. Nun, das hat damit zu tun, weil dieser Titusbrief letztlich nichts anderes ist als eben Coaching. Coaching, wieder ein neu deutsches Wort. Du weißt, es wird ja alles in neue Begriffe gepackt. Man kann auch sagen, leren. Lehrer zijn. Aber heute spricht man lieber von coaches, von Unternehmensberatern, von Consulting Managers und von Life Coaches. Und jawohl, hier wird Coaching betrieben. Hier ist ein Lehrer, der seinen Schüler Titus unterrichtet und diesem hat es in die Bibel eine eigene Gattung gegeben, die Pastoralbriefen. Nicht nur die Titusbrief, auch der erste Timotheusbrief und der zweite Timotheusbrief sind nichts anderes als Anweisungen des erfahrenen Paulus, der seinen Schüler unterrichtet, der sie coacht in Gemeindeleitung, in Umgang mit Menschen. En dat werden wir besonders lesen, gerade im zweiten Kapitel von Titus sehr stark. Da wird dann gesagt, wie so sollst du mit den Jüngern umgehen, so gehst du mit den Älteren rum, das sagen den Sklaven, und so musst du dich verhalten. So musst du dich selber zum Vorbild machen. Wirklich jemand, der ganz klare Anweisungen gibt, als Lehrer seinem Schüler. Dass er sagt, so musst du dich verhalten. Und pass auf, das haben wir gemerkt nicht, nicht nur die Pastoralbriefe, auch der dritte Johannesbrief, geschrieben von dem Apostel Johannes, ist nicht anders eben als ein Brief des Coachings. Also, das ist eine eigene Gattung. Stel dir vor, vier Briefe, der 27 Briefe im Neuen Testament, die das zum Inhalt haben. Das finde ich sehr bedenkenswert. Zu sagen, dass das so umfänglich ist, dass nicht nur Briefe an Gemeinden geschrieben werden, hè, das an die Römer, die Korinther und so weiter, das ist die Mehrzahl, auch vom Umfang her, aber eben auch, dass geschrieben wird von einem Lehrer an einem Schüler. Und dass Gott uns darin eine Menge sagen will, natürlich, was wir auch annehmen können. Wo wir uns auch dann in die Schüler, sag mal, in die Schülerposition bringen können, wo wir sagen können, ja, das ist zwar an Titus geschrieben, aber wir können uns selber daaronder stellen. Und ich finde es sehr bemerkenswert, dass es dieses Verhältnis Lehrer-Schüler so detailliert gibt. dass diese Korrespondenz in der Bibel wird abgedrückt. Und das ist nicht nur in den Briefen so, im Neuen Testament, denke mal darüber nach. Diese Schüler-Lehrer-Verhältnis finden wir an einigen Stellen in der Bibel mehr, auch im Alten Testament. Kann jemand etwas nennen? Woran denken wir mit einem Lehrer-Schüler-Verhältnis im Alten Testament? Ja, Mose, wunderbar, Mose, Joshua. Hè? Joshua, der zweifellos ein sehr großer im Alten Testament gewesen ist, der durfte ins gelobte Land. Mose nicht halt. Aber Joshua war lange Schüler des Mose. Er hat gelernt. Und das merkt man auch. Als Mose gestorben ist, steht er da und sagt, wie soll ich das anpacken, Herr? Da war immer er da. Ich war immer nur zweite Kraft. Der eine war der Lehrer. Der andere war der Schüler. Oder denken wir, Alte Testament, an den großen Samuel. Der hat Eli zum Leiter. Samuel wird von seiner Mutter in den Tempel gebracht. Oh, der Eli ist zwar kein guter Richter, ist ein schwacher Richter, hat korrupte Sohnen. Aber bei Eli lernt er. Und gerade auch die erste Gottesbegegnung, es hatte das gar nicht verstanden, Samuel, was da los ist. Die erste Gottesbegegnung, seine Berufung, das wird ihm durch Eli, den Lehrer, erklärt. Oder denk mal, Eli, Elia, Elisa. Das ist auch ein ganz starkes Schüler-Lehrer-Verhältnis. Wir sehen, dass er ja zwei Anteile seines Geistes bekommt, Elisa. Als Elia gen Himmel gefahren ist. Ganz viele Dinge sind ähnlich bei den Lauf. Nicht nur von den Namen, von der Namensgleichheit aus, sondern kann man sagen, da ist auch die Wunder und Zeichen da, in der Wirkkräftigkeit ganz vieles ähnlich gewesen zwischen Elia und Elisa. Na, und in natürlich im Neuen Testament auch, woran denken wir dann? Ja, Jesus. Jesus und seine Jünger. Das klassische Lehrerverhältnis. Wie sprechen sie ihm an? Meister. Rabuni. Rabuni, Meister. Das ist die Lehreransprache. Und dann eben, du sagst es bei Paulus auch. Paulus zu Timotheus und eben auch Paulus zu Titus. Also etwas, was in der Bijbel weit een plaats vindt. Want dieses Lehrer-Schüler-Verhältnis findet dan ook in andere teksten der Bijbel zijn Niederschlag. Wie eben mit Lehrern umgegangen werden soll. Also, du siehst mal auf dem Papierchen. Ik heb einige Verse. Hast du auch einen? Da gibt's noch. In rote Farben. Ah ja, wenn Sie alle weggenommen sind, es geht auch ohne. Es geht auch ohne. Ich werde langsam darüber reden. Oh, von alle Seiten kommt das Gute. Ja, danke. Das ist im Alten Testament sehr verheißend für diejenigen, die Lehrer sein dürfen. Hè? Das heißt es zum Beispiel hier in Daniel 12. Daniel 12, siehst du, Vers 3. Die da lehren, werden strahlen wie der Glanz des Himmels. Und diejenigen, die viele zur Gerechtigkeit geführt haben, werden wie die Sterne für immer und ewig leuchten. Ah, das ist ein ganz starkes Wort, nicht? Wir müssen das natürlich in seinem Kontext lesen. Hè? Da geht es nicht nur um Amtsträger, da geht es um mehr Menschen. Denn zu diesen Lehrern muss man sicher auch die Weisen zählen, von denen dort die Rede ist. Die Verständigen, wie Luther übersetzt, in Daniel 11 zum Beispiel, Daniel 11, Vers 33 und 35. Das sind all diejenigen, die durch die Erleuchtung des Heiligen Geistes das Wort Gottes richtig verstehen und zupassen können. Weise Menschen, sagen wir, die ihre Rettung allein von Jesus Christus erwarten. Und das zeigte sich in ihrem Leben. Und so dürften sie nicht nur durch ihre Worte, sondern auch durch ihr Verhalten viele zur Gerechtigkeit weisen. Frage: Und was ist dann dieser Glanz des Himmels, dieser weise Menschen in Daniel 12? Werden sie im Himmel eine eigene Herrlichkeit bekommen? Sag mal, ein Stuhl mit höheren Beinen? Die Superheiligen? Das glaube ich nicht. Aber vielleicht waren sie damals gar nicht so geschätzt. Habe ich heute Morgen noch gedacht. Hè? Vielleicht arbeiten sie in einem Dorf im Hinterland wie Micha en Moreshet. Aber, sagt der Prophet Daniel, dann werden sie bekannt als Menschen, die wie Sterne auf der Erde waren. Sterne, und das Bild, das ist ganz deutlich, Sterne am Himmel, im Dunkel, Sterne, die dem Lebensschiff des Menschen den Weg zeigten in das große, ferne Land. Weißt du, es gibt Kirchen, das ist interessant, es gibt Kirchen, da stehen diese Worte oben, neben oder unter der Kanzel drauf. Ich habe es zum Beispiel gesehen in die reformierte Kirche in Bremen, in Norddeutschland. Ganz deutlich geschrieben, sozusagen um den Pastor zu erinnern, lieber Prediger, wenn du da bist auf den hohen, trockenen Kanzel, du hast eine große Verantwortung. Denn es ist eine große Verheißung, ein großes Geschenk, wenn man Lehrer des Wortes Gottes sein kann. Und andere, die Paulus im Wort Gottes unterrichten darf. Auch Hebräer 13 ruft dazu auf, dass wir uns an unseren Lehrern orientieren sollen. Da steht, gedenkt an eure Lehrer, die euch das Wort Gottes gesagt haben. Ihre Ende schaut an. Also nicht nur, wenn die jung sind und charismatisch und so weiter, aber wie läuft das dann ab? Wie geht das weiter? Sind das echt Leute, die beharren in guter Lehre und folgt ihrem Glauben nach. Jesus Christus gestern und heute und derselbe auch in Ewigkeit. Das ist ganz wichtig für die Bibel. Dass wir, hier, wir auch heute, nicht Dinge neu erfinden müssen. Sondern wir haben Brüder, die ons vorangegangen sind, Lehrer, von denen wir leren können. Wenn ich in Belgien, das habe ich manchmal beleid, habe ich Praktikanten gehad. Praktikanten, oder wenn ich in Holland die letzte jaren gefragt werde van Leute, die am Anfang ihres Dienstes stehen und die mir dann ab und zu auch Predigten zuschickten. Ihre erste, zweite, dritte Predigten, das ist natürlich immer etwas Kostbares, das Köstliches, das verstehst du, ein junger Mann, der möchte ein Diener werden. Und die dann selber versuchten, die ganz großen theologischen Räder zu drehen, die dann großen Themen aufpacken. Dann sagte ich manchmal, geh dahin, wo die ganz große Lehrer sind. Geh zu einem Augustin, zu einem Calvin, oder geh zu einem Spurgeon. Unterneem das und mach es genauso wie die. Lernt bei denen und verkündigt wie die und finde dann deine eigene Wörter. Und deine eigene Ton. Jeder Mensch hat seine eigene Begabung, seine eigene Charakter. Das ist auch prima. Aber geh zu die Vorbilder. Und das habe ich auch manchmal so erklärt. Wenn ein Maurerleerling, und jetzt habe ich die Andacht von unser Bruder Günther. Wenn ein Maurerleerling in Betrieb anfängt, dann erwartet keiner von dem, dass er am zweiten Tag eine wunderschöne Mauer hundertprozentig hinsetzen kann. Sondern er soll erst mal gucken, wie es weer polier macht. Dann soll er sich das abgucken. Dann soll er ein bisschen mitdoen. Und irgendwann soll er bei dem Bau einer Mauer die Dinge genauso machen wie der Polier. Und wenn er dann eben gezellig is, dan kan er selber anfangen, die Dinge zu machen. Mit persönlichen Beispielen und persönlichen Farben. Wir haben Lehrer und auf die sollen wir schauen. So sagt es uns die Schrift, das ist also wichtig. Und wir sollen auch diesen Lehrer gehorchen, aber pass auf, wenn die im Wort gegründet sind. Nochmals, man muss auch kritisch hören, wenn die im Wort gegründet sind. Und wenn die Lehre, die sie bringen, biblisch ist, dann sollen wir sie folgen. Ich habe gerne eine kritische Gemeinde, die also auch zu Hause nachgeht. Steht das da wirklich so in die Bibel? Ist das richtig? Ja? Und bitte, wenn es nicht richtig ist, sagen. Da geht es also jetzt nicht darum, dass ich hier in meiner Position oder irgendwie in dem Pastorenamt in irgendeiner Form dat irgendwie die autoriteit reden moest. Leute hassen die autoriteit. Want dat kan ik ook verstehen. Maar wenn wir Ältesten haben, wenn wir Lehrer haben, wenn wir Pastoren haben, die die Lehre nach der Schrift brengen, dan haben wir uns daaronder zu stellen. Hebräer, Hebräer 13, Kapitel 13, gehorcht euren Lehrern, folgt ihnen, denn sie wagen über eure Seelen. Und dafür müssen sie Rechenschaft geben. Stell dir das vor, dafür müssen sie Rechenschaft geben. Damit sie das mit Freuden tun und nicht mit Seuchen. Denn das wäre nicht gut für euch. Auch das ist etwas ganz Wichtiges. Zu sagen, dass die Lehrer Rechenschaft abgeben muss. Eine Frau im Dorf in Kematen hat mir gesagt, Wahnsinn, du bist Pastor. Oh, du darfst Pastor sein. Ich habe sie hinterher gefragt, was sie meinte mit Wahnsinn. Und dann sagte sie, naja, ich meine, wie wunderbar, wenn man Lehrer sein darf. Aber pass mal auf, die Verantwortung, die damit einhergeht, ist eine gewaltige. Zu sagen, dass Gott Rechenschaft fordert. Wenn Dinge falsch gelaufen sind, wenn wir Menschen eine falsche Richtung gegeben haben, und ich denke manchmal bei der Verkündigung, die an manchen Orten passiert, auch in unserem Land, was wird eines Tages passieren, wenn wir vor dem lebendigen Gott stehen? Gnade mir Gott, das sage ich auch, Gnade mir Gott, wenn ich Menschen falsch geführt habe. Und wenn mir gesagt wird, Mensch, aber was war du heute Morgen hart und scharf? Und wenn ich dann frage, was habe ich dann gesagt? Und dann stellt es sich aus, dass jemand sagt, ja, dass du das so knallhart sagen darfst, dass wir ohne Jesus verloren sind. Allerdings sage ich dann, dann ist er gut. Kein Problem. Weil das ist manchmal auch, ich will nicht sagen, Angst, die mir treibt, aber es ist der Respekt. Vor dem Wort, vor dem Amt, Dinge zu lehren, auch wenn es wirklich weh tut. Aber dann merken, dass es klar angekommen ist. Dass es verständlich geworden ist. Verstehst du? Dass es eben nicht eine Aufgabe ist, wie wenn ich jemanden trainiere im Fußball, dass die Leute da ein Spiel gewinnen können. Wir spielen hier nicht. Oder jemanden unterrichte, dass er oder sie irgendwann als Automechaniker einen guten Dienst tun. Das ist etwas ganz anderes. Das ist übrigens auch über den zu sagen, wenn man Herzchirurg ist oder sonst irgendjemanden im medizinischen Betrieb. Da ist auch ein Fehler gravierend. Da kann auch ein Mensch sterben. Aber das ist das, was in der Lehre, in der biblischen Lehre falsch gehen kann, das ist etwas, ich darf sagen, noch viel gravierender. Dass Menschen eventuell aufgrund dessen nicht des ewigen Lebens teilhaftig werden. Nochmals, stell dich das vor. Und heute wichtig dabei ist auch, dass die, steht auch da, die Lehrer sind, ganz demütig sein gegenüber der Gemeinde und den Schülern, die ihnen anvertraut sind. Immer wieder für mich sehr wichtig, Matthäus 23. Ich meine Vers 10 da aufgeschrieben. Ihr sollt euch nicht Lehrer nennen lassen, denn einer ist euer Lehrer. Christus. Maar ook in die kerk geschreven waar mijn moeder getauft is. Mijn moeder in Friesland. Du zult euch niet leren nennen lassen, denn einer is euer leraar Christus. De grootste onder euch zal euer diener zijn. Hebben we weer dat woord diener, hè? Hebben we ook met aangevangen met Titus, diener. Denn wer zichzelf erhöht, der wird erniedrigt. En wer zichzelf erniedrigt, der wird erhöht. Dat is ganz sicher aan die leraar gericht. Om zo te zeggen, denk eraan, Jezus is de leraar. En die gaat nur zijn leren te brengen, zijn woord te prediken. En deshalb, wenn ons iemand een leraar of meester nennen wird, dat willen we immer abgeben. Oder gar vader nennen, hè? Wie in de katholische kirche den papst. Nogmaals, Matthäus 23, vers 9. Und ihr sollt niemanden unter euch vater nennen, auf Erden. Denn einer ist euer vater, der im Himmel ist. Also vater, padre, pater. Dat steht uns nicht zu. Dat steht allein unserem Herrn und Heiland zu. En dan Jakobus 3, vers 1. Dat is ook nog deze waarom. Lieve Brüder, niet jeder van euch zal een leraar werden. Da wir doch wissen, dass wir ein desto strengeres Urteil empfangen werden. Ik erinnere me nog zeer goed. Ik was natuurlijk een jonger mens. Zo tussen 20 en 25 jaar oud. En wie zeer mir das beschäftigt hat während mijn studium der Theologie. Nicht jeder von euch soll ein Lehrer werden. Da wir doch wissen, dass wir ein desto strengeres Urteil empfangen werden. Gott urteilt also strenger mit denen, die in der Lehre stehen. Dennoch, und das ist ganz wichtig, dennoch ist es Tatsache natürlich, dass wir Lehrer brauchen. Das hat mir eigentlich auch die Freimut geschenkt. Und auch wichtig, dass wir sagen, ja, ich habe Leute, zu denen ich hingehen kann. Ich denke an den berühmten Roman von Dostoevsky. Den Mann, der hat Schuld, der hat jemanden ermordet. Und der ruft dann, der trinkt also seine Schuldgefühle weg. Und dann in großer Not hat er immer geschrien, man muss doch irgendwie hingehen. Man muss doch irgendwie hingehen. Ja. Das ist wichtig, dass man sagen kann, ich habe Leute, zu denen ich hingehen kann. Die meine Lehrer sind. Wenn ich Fragen zum Wort habe, nicht nur bei der Theologie, sondern auch bei der Lebensgestaltung und für die Seelsorge, dass da jemand ist, an dem ich mich wenden kann. Die Verantwortung, dass wir einen Pastor haben, dass wir Hirten haben, die uns entsprechend auch führen. Und ich mache immer wieder Mut, dass man sagt, habt ihr einen Bruder? Habt ihr eine Schwester? Habt ihr jemanden, wo ihr hin könnt, wenn es wirklich hart auf hart kommt? Wo ich sagen konnte, habe ich das Vertrauen, dass ich da meine Schuld bekennen kann? Dass jemand dann auch Vergebung zusprechen kann? Nicht, weil er Vollmacht hat, ein Amt hat, sondern weil er ein gläubiger Bruder ist. Und wenn sie eine gläubige Schwester ist, bekennt einander, sagt Jakobus, bekennt einander deine Sünden. Keine Sprache von Amtsträger. Einander. Gibt es ein Bruder, gibt es eine Schwester, die mich nach das Kreuz führen kann? Also habt ihr jemanden, zu dem ihr kommen könnt mit euren, okay, theologischen, biblischen Fragen? Das auch. Aber auch, habt ihr jemanden, wohin ihr gehen könnt, wo du dein Herz ausschütten könnt, wenn du traurig bist, wenn du einfach nicht mehr weiter bist in deiner Beziehung oder in der Gestaltung deines Lebens. Aber, sagt dann jemand, aber, Glauben ist doch etwas Persönliches, da hat ein anderer so doch nichts mit zu schaffen. Jawohl, es ist persönlich. Aber wir brauchen den anderen. Das heißt Gemeinschaft der Heiligen. Also wichtig, dass wir Lehrer haben und dass wir gucken auch für diese Lehrer zu beten. Und ich freue mich, dass ihr auch immer wieder am Donnerstagabend, an die Gebetsabend für die Lehrer betet. Danke dafür. Das ist für mich auch wie ein herzliches Willkommen. Das genieße ich. Und dass es nicht immer ein ordinierter Geistlicher sein muss, sondern dass wir wirklich einen Bruder oder eine Schwester haben, die wirklich beim Heiland ist und die uns führen, uns helfen kann. Ja, das ist echt etwas Wichtiges, dass wir Lehrer haben. Und wie gesagt, hier, der gesamte Titusbrief ist von der Gattung her Lehrer-Schüler-Literatur. Ist von der Gattung etwas, wo es um Coaching geht. Und wo klar ist, Titus braucht dieses Coaching. Der ist nicht fertig. Der ist nicht fertig, obwohl er ein wiedergeborener Christ ist. Er braucht die Betreuung durch den Paulus. Und weißt du, das brauchen wir alle. Ich sage öffentlich und ehrlich, ich brauche das auch immer. Darum gehe ich auch im Sommerzeit immer nach einer Konferenz und da weiß ich, da gibt es einige weise Brüder, womit ich reden kann und sprechen kann. Dass wir sagen, jawohl, wir brauchen auch dieses Coaching. Wir brauchen Lehrer, die uns weiterbringen im Glauben. Wollen wir danken und beten. Ja, Vater, wir danken und loben dir, dass wir eigentlich alle Vorbilder von dir erhalten haben. Profeten, Apostel, Vater, Mutter, Lehrer und Pastoren. Du dreimal heiliger Gott, wie könnten wir zu dir reden, wenn du mit dem Apostel nicht auch uns erwählt hättest zu Dienst? In einer Welt, ja, wir lesen Zeitungen, wir hören Nachrichten, in einer Welt, die nur noch beten helft. Lass uns, Vater, nicht gering denken von dieser letzten Möglichkeit. Lass uns Nachahmer werden des Apostels und die Schönheit erfahren von Leben, wie du es meinst. Herr, für deine Diener bitten wir in unserem Land, in unserer Welt. Lass sie nicht ohne Frucht arbeiten. Lass auch uns bitte nicht ohne die Erfahrung von deiner Gnade. Dass wir alle richtig lernen und lehren. Und auch keine leeren Worte machen. Ich bitte für deine Gemeinden in Österreich. Für deine Kirche. Dass wir in den Brüdern und Schwestern dein Leben erkennen. Und dass auch wir schauen, wie Gleichgültige und Träge aufwachen, wach werden. Und dass tote Seelen erweckt werden, dein Name zum Lob. Herr, mache doch aus Blinde Sehende, dass wir in Sehen danken. Wir preisen deine Wohltat. Wir danken deine Großzügigkeit für alles Gute, das wir erlangt haben. Amen. Und der Gott des Friedens, der unseren Herrn Jesus aus den Toten herausgeführt hat, den großen Hirten der Schafe, durch das Blut eines ewigen Bundes, er rüste euch völlig aus zu jedem guten Werk, damit ihr seinen Willen tut, indem er in euch das wirkt, was vor ihm wohlgefällig ist, durch Jesus Christus. Ihm sei die Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Euch allen noch einen schönen Abend, sage ich auch zu die Leute an dem Geraten und seid Jesu anbefohlen. Tschüss.